Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bauen verursacht Emissionen. Nicht nur Staub und Lärm, sondern vor allem auch CO2. Baumaschinen, der Transport der Materialien von weit her, der Aushub, das alles geht normalerweise nicht ohne Treibhausgase. Doch es geht auch anders. Beim Bau der Umweltarena in Spreitenbach geht man neue Wege. Der Baustellenbetrieb soll CO2-neutral sein und das Gebäude dann später im Betrieb sowieso. Wie Bauen ohne CO2-Emissionen geht, dazu die Reportage von Christoph Keller.
Wir gehen einer Baustelle entlang. Spreitenbach, Limmattal. Rundherum Shoppingcenter, Grossisten, das Tivoli, das Shoppi Spreitenbach. Ja. Da unten wird betoniert, Arbeiter verlegen Armierungseisen, lassen Schalungsbretter herab. Und in der Ferne rauscht der Verkehr, die N1 von und nach Zürich, die vielspurige Zufahrtsstraße zur Industriezone der Gemeinde Spreitenbach.
Heute habe ich schön gepackt. Ich habe gesagt, es wird nicht betoniert, ich habe den Wetterbericht gesehen gestern.
Ja. Oh!
Und die wollten heute betonieren. Ich will keinen so einen Boden, der verregnet ist.
Eine ganz normale Baustelle, möchte man meinen, ein Shoppingcenter mehr oder ein Servicecenter mehr oder ein Bürogebäude mehr, aber nein. Ich bin unterwegs auf der ersten ökologischen Baustelle der Schweiz, auf einer Baustelle, bei der alles auf den Umweltnutzen und den Schutz der Ressourcen ausgelegt ist. Es ist die erste CO2-neutrale Baustelle der Welt überhaupt. Die Baustelle der Umweltarena des zukünftigen Kompetenzzentrums für Ökologie der Schweiz. Sichtbar auch für den Laien beim genaueren Hinschauen, dass oben auf einem Kran eine Windturbine angebracht ist und auf den Baubaracken stehen Solarpanels für die Stromerzeugung. Sichtbar beim zweiten Hinsehen, dass da Dieseltanks rumstehen für die Baustellenfahrzeuge, auf denen die Aufschrift zu lesen ist, Biodiesel CO2-neutral. Und auffällig ist auch, dass alle Lastwagen mit Kompogas fahren, mit Gas, das aus Küchenabfällen, aus Gartenabfällen, aus Grüngut aller Art gewonnen wurde.
Schon mal schauen. Besten gehen wir dort oben, das ist die beste Stelle.
Ja. Aber warum, fragt man sich plötzlich, warum eigentlich ist ein Teil des Gebäudes schon in die Höhe gezogen bis zum Dach, während bei der anderen Hälfte noch die Fundamente betoniert werden? Zeit, sich kundig zu machen beim Architekten, bei René Schmid, der mich über die Baustelle führt.
Das ist die Etappierung, das ist auch ein ökologischer Gedanke. Man kann das Aushubmaterial von der einen Seite wieder brauchen zum Hinterfüllen bei der anderen Seite. Das heißt, man muss nicht so viel wegtransportieren. Deshalb baut man zuerst auf der einen Seite hoch, füllt dann mit dem Aushub von der anderen Seite bereits, also macht bereits die Hinterfüllung und baut dann die andere Seite hoch. Gibt weniger Transporte.
Man lernt, das hier ist neu, einmalig besonders. Die Umweltarena, ein Bau, der wie ein großer Kristall oder wie ein kantiges, rundum mit Sonnenkollektoren bedecktes Raumschiff hier in Spreitenbach zu stehen kommen soll. Die Umweltarena, sagt der Architekt René Schmid, soll ihre Funktion nach außen sichtbar machen.
Die schönste Herausforderung, die auch von weit her zu sehen sein wird, ist das große Dach, 5.100 Quadratmeter, das, sobald es hell wird, Strom produziert, sehr viel Strom. Und das ins Gebäude integriert, in die Form integriert. Das war zum einen Herausforderung, aber sicher auch das Markanteste am Gebäude, wo die Technik von außen sichtbar ist.
5.300 Quadratmeter Dach mit Solarzellen, das gibt die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage der Schweiz. Mit ihr produziert die Umweltarena mehr Strom, als für den eigenen Betrieb benötigt wird. Und innen, sagt René Schmid, der Architekt.
Innen ist die Technik sichtbar, also wir zeigen jede Leitung. Man kann den Leitungen auch nachmarschieren, wenn man die Gebäudetechnik verstehen will. Alles ist zugänglich. Das ist sicher eine Herausforderung, das so zu ordnen und zu strukturieren, dass es dann auch optisch gut und klar daherkommt.
René Schmid, jung, kurzgeschnittenes, schwarzes Haar, schlicht gekleidet, ein offenes Gesicht. René Schmid führt mich mit sichtlichem Stolz über den Bau.
Es ist auch immer wieder ein Winkel drin, der dann den Innenraum formt. Und auch wie es langsam beginnt, dann natürlich wieder reinläuft. Mit dem Schrägdach, das ich auch hier im Innenhof dann eigentlich spüre. Okay.
Er zeigt mir einen Schnitt durch die Betondecke.
Sämtliche Betondeckel sind mit Wasserleitungen bestückt. Das heisst, wir sagen dem Taps thermoaktive Bauelemente. Und da fließt dann das Wasser durch. Im Sommer kühles Wasser, direkt von der Erdsonde, einfach im normalen Kreislauf gepumpt. Und im Winter natürlich das warme Wasser, das das Gebäude temperiert.
Einmal Kälte, ein andermal Wärme, beides, wie könnte es anders sein, mit Erdwärme generiert.
Das sind Wärmespeicher, also es ist ein Wärmespeicher und ein Kältespeicher. Das macht die ganze Sache natürlich hochinteressant für die Ausstellung. Wir stellen nicht nur Heizmöglichkeiten oder Kühlmöglichkeiten aus, sondern die werden auch im Betrieb sein und ihres kalte Wasser oder ihres produzierte Warmwasser in diese Speicher liefern.
Bei allem, so erfahre ich auf dem Rundgang mit René Schmid, bei allem auf dieser Baustelle geht es um Effizienz, um Sparsamkeit, um den schonenden Umgang mit Ressourcen und mit Energie.
Es ist alles neu, es ist alles sehr innovativ, es fordert einem heraus, das macht Spaß, das ist kreativ und es geht einen Schritt weiter als einfach ein normales Gebäude. Es ist eine Plattform für die Menschen, um sich auszutauschen, wie man in Harmonie mit der Umwelt leben kann. Und sowas Idealistisches zu bauen, macht Freude.
Die Umweltarena in Spreitenbach. Wie aber sieht das aus heute ganz generell in der Schweiz in Sachen nachhaltiges, ressourcenschonendes Bauen? Ich fragte Holger Wallbaum. Er leitet die Professur für nachhaltiges Bauen am Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement der ETH Zürich.
Also man muss schon sagen, dass bis anhin die Diskussion eher eine sehr, sehr reduzierte ist, eine sehr zwar breit geführte, dass man immer wieder feststellt, in allen Bereichen der Bauwirtschaft findet das Ganze statt, von den Architekten, den Planenden bis hin zu den Generalunternehmen, Projektentwicklern, das hat es überall, den Baustoffherstellern, das ist eine Thematik, die ist überall da. Sie wird nur überall auch anders interpretiert. Es gibt doch sehr spezifische Interessen und Wünsche, was man denn umsetzen möchte im Sinne von einem nachhaltigen Bauen.
Kurzerhand. Man redet davon aber zu wenig konkret und das bei einem Bauvolumen von 70.000 Wohneinheiten im letzten Jahr in der Schweiz, bei einem Gesamtumsatz von über 18,7 Milliarden Franken für die gesamte Bauwirtschaft pro Jahr. Holger Wallbaum.
Wir reden über ein ganz, ganz schmales Segment in der gesamten Bauwirtschaft eigentlich, die im Sinne einer ganzheitlichen, nachhaltigen Entwicklung sich dafür stark macht. Es gibt viele gute Gründe dafür, aber es ist eher noch ein Nischenthema.
Ganzheitliche Nachhaltigkeit beim Bauen als Nischenthema. Was heißt das genau, fragte ich den Professor für nachhaltiges Bauen. Man müsse, sagte er, die ganze Wertschöpfungskette einer Baute ins Auge fassen, vom ersten Grundstein bis zum Abbruch. Also
von der Gewinnung der Rohmaterialien, sei es Kupfer, sei es andere Baustoffe, die entsprechend gewonnen werden, die transportiert werden, die mit Energieeinsatz zu einem Bauprodukt zusammengefügt werden, dann von dem Verteiler bis auf die Baustelle gebracht werden. Da hat ein bestimmtes Baumaterial schon einen sogenannten ökologischen Rucksack oder energetischen Rucksack und das ist die sogenannte graue Energie.
Graue Energie, die zum Beispiel beim Transport entsteht. Transportketten sind ein wichtiger Punkt bei der Ökobilanz und das heißt...
Und deswegen muss man sich sehr, sehr spezifisch anschauen, welches Material eingesetzt wird, wo dieses Material herkommt, wie es entsprechend transportiert wird, kommt es mit dem Schiff, wird es entsprechend dann in unseren Grenzen von Rotterdam gegebenenfalls mit dem Lastwagen transportiert, kommt es per Bahn. Das hat alles einen Einfluss darauf, dass ein Gebäude sehr unterschiedliche ökologische Performance eigentlich aufweisen kann.
Aber auch der Bau an sich, die Baustellenorganisation, der Einsatz von Ressourcen auf der Baustelle selber, auch das ist entscheidend, ob der Bau insgesamt eine gute Energiebilanz aufweisen wird. Und das beginnt bei den allerersten Erdbewegungen, sagt Holger Wallbaum.
Wir haben sowohl hohe Kosten, die Erdbewegungen implizieren, die Kubikmeter Erde müssen bewegt werden. Und da sie recht schwer sind, braucht es einfach auch schwere Maschinen, die entsprechend das bewerkstelligen. Wenn da die Baustellengeräte auf den neuesten Emissionsstandards entsprechend ausgerüstet sind, wenn sie entsprechend energieeffizient sind, dann ist das mit Sicherheit ein guter Beitrag.
So viel ist sicher. Gebäude sind Energiefresser, beim Bau selber und später auch im Betrieb. Rund 40% des CO2-Ausstoßes weltweit gehen auf Kosten von Bauten, auf Emissionen, die während des Baus, auf Emissionen, die vor allem während des Betriebs entstehen. Dabei gilt, je energieeffizienter ein Gebäude im Betrieb ist, desto höher ist der CO2-Anteil des Baus. Oder so gesagt,
wenn wir diesen Betrieb des Gebäudes über entsprechende Quellen, erneuerbare Energien, Umweltwärme entsprechend freundlich gestaltet haben, steigt der Anteil, der eigentlich die Gebäudehülle, die Infrastruktur und so weiter ausmacht am gesamten Lebenszyklus. Das heißt, wenn früher die Betriebsphase um den Faktor 20 bis 30 eigentlich relevanter war als die Gebäudeerstellung, kehrt sich dieses Verhältnis oder nähert sich zumindest an.
In Spreitenbach beim Bau der Umweltarena möchte man, dass bei der CO2-Bilanz sowohl beim Bau selber wie auch später beim Betrieb nur eine Zahl steht, eine runde Null. Es wird viel gelacht auf dieser Baustelle. Katharina Teuscher, die Geschäftsführerin der Umweltarena, führt mich zum Besucherpavillon. Sie ist groß, schlank, die Haare grau meliert, ein jugendliches Gesicht und sehr wache Augen hinter Brillengläsern. Katharina Teuscher hat sich aus Überzeugung für diesen Job entschieden. Den Job als Leiterin der schweizweit einzigen und größten Plattform für Anbieter und Käufer von nachhaltigen Produkten.
Wir sind heute in der Schweiz bezüglich Technik und Produkten in Sachen Nachhaltigkeit sehr weit. Es gibt sehr viele Informationen und es ist für den normalen Konsumenten ein Ding der Unmöglichkeit, sich in diesem Dschungel orientieren zu können. Die Umweltarena will hier Hilfe leisten, indem wir bei uns die notwendigen, die wichtigsten Aspekte beim Kauf, beim Erwerb, bei der Investition in ein nachhaltiges Produkt sich informieren kann.
Und das heißt?
Es ist ein Informationszentrum, gleichzeitig soll es aber auch einen gewissen Unterhaltungsaspekt sein. Wir wissen, dass Leute sich mit komplexen Fragestellungen nur besser auseinandersetzen können, wenn wir sie erlebnisorientiert, aktiv inszenieren und sie erleben können. Was bedeutet es, energieeffizient zu handeln? Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Wie funktioniert eine Solarzelle? Oder was ist ein Kleinwasserkraftwerk?
Katharina Teuscher breitet auf dem Tisch des Besucherzentrums, es ist eine bescheiden eingerichtete Baracke, Broschüren, Skizzen und Pläne aus.
Wir haben zum Beispiel hier, also wir beabsichtigen in der Eingangshalle unsere eigene Energiewand aufzustellen. Wenn man reinkommt, sieht man, was das Kraftwerk Umweltarena selbst an Energie produziert. Dann geht es darum, wir möchten in der Umweltarena sehr stark mit Visualisierungen arbeiten, Dinge verkörpern, die für die Leute eigentlich unsichtbar sind. Zum Beispiel, was bedeutet CO2? Was ist CO2-Ausstoß? Wie viel ist das? Dass man dort mal wirklich mit einem Holzklotz zeigt, was heißt das irgendwie, ich weiß jetzt nicht, 50 Kilogramm CO2, wie viel ist das, dass man es mal einfach mal aufheben kann und merkt, so viel CO2 produziere ich, wenn ich jetzt das mache oder dieses Produkt kaufe. Einfach im Sinne von Relationen.
Die sinnliche Erfahrung im Umgang mit Umwelt und Produkten, sie soll im Zentrum stehen, wenn die Umweltarena eröffnet wird, 2012.
Oder dass man den Leuten zeigt, was heißt 2000 Watt Gesellschaft, wie viele elektrisch betriebene Apparate kann ich jederzeit betätigen, bis ich bei 2000 Watt bin. Und da werden viele Leute erstaunt sein, wie wenig das heute ist. Wenn wir hier nicht effizienter werden, dann müssen wir die Hälfte unserer Geräte abstellen oder dürfen die nicht mehr gebrauchen.
Alles, was wir in unserem Alltag brauchen, vom Föhn bis zur Wärmepumpe, vom Kochherd bis zur Windturbine, alles wird man hier besichtigen, ausprobieren können, auch Autos. Katharina Teuscher.
Zum Beispiel der Mobilität. Wir haben eine zentrale Informationsinsel. Dort kann der Besucher sein individuelles Bedürfnis eingeben und ein zentrales Tool, ein Computer, spuckt dann eigentlich für den Bedarf dieses Benutzers das ökologischste Produkt aus, indem man eine Analyse macht, dann berechnet der Computer, was das bedeutet, welche Autokategorie, welche Betriebsart dieses Fahrzeuges geeignet ist. Es kann Gas sein, es kann ein Hybrid sein, es kann ein Elektrofahrzeug sein.
Und das Prinzip ausprobieren, in die Hand nehmen, das wird auch bei den Autos konsequent gelebt. Man kann die Autos auf einem Rundkurs im Keller auch ausprobieren.
Die Umweltarena ist so groß, also die Arena selbst, dass man dort Wagen testfahren kann. Das können Sie hier sehen. Diese Umweltarena, grundsätzlich 100 Meter lang, das ganze Gebäude, 60 Meter breit. Also hier kann man was, können wir wirklich aktiv Mobilität zur Verfügung stellen, um diese auszutesten.
In letzter Konsequenz aber doch nur ein Konsumtempel mehr, diese Umweltarena. Einfach ein Konsumtempel, der auf Öko getrimmt ist? Nein, sagt Katharina Teuscher.
Ich denke, es geht dabei nicht nur um Effizienz, sondern auch um Bewusstsein im Umgang mit den Ressourcen. Sich auch zu überlegen, brauche ich effektiv jetzt noch das eine Teil oder das andere? Also die Frage der Suffizienz ist sicher auch da.
Durchaus auch da und dort die Aufforderung zum Verzicht?
Ja, wir werden immer im Zusammenhang mit der Technik oder den Produkten, die bei uns gezeigt werden, auch immer Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, damit der Besucher den Kontext zur allgemeinen Situation, zur Verbrauchssituation, zu Labelfragen, zu Ressourcen, zum Beispiel bei Wasser, herstellen kann und begreift, in welchem Kontext er eigentlich seinen Konsum oder seinen Bedarf gestaltet.
Ja. Ja.
Schon eine verrückte Idee. Mitten in ein Industrieareal, gleich neben zwei Einkaufszentren, eine Plattform für den nachhaltigen Lebensstil aufzubauen, ein Gebäude hinzustellen, das alle Rekorde schlägt. Es soll ganz und gar energieautark sein. Weder in der Bauphase noch im Betrieb wird die Umweltarena die Umwelt mit CO2 belasten. Es gibt ein Gebäude, das trotz aller neuer Technik radikal einfach gebaut wird. Ohne Schnickschnack.
Die ökologische Baustelle, das wird gerade fertig gemacht, da wird nicht nachher noch ein Belag draufkommen oder etwas, oder? Also der Beton ist Recyclingbeton, der Zement ist Optimo von der Holzim, noch weniger CO2-Ausstoß, der Stahl ist Recyclingstahl und der Belag da drauf, der ist gerade nass in nass fertig gemacht.
Das ist Walter Schmid, Geschäftsführer und Inhaber der Baufirma W. Schmid, Initiant und Verwaltungsratspräsident der Umweltarena. Einer, der sich vom kleinen Unternehmer zum Großunternehmer heraufgearbeitet hat und zum Umweltpionier. Walter Schmid, der von sich selber sagt:
Ich war meistens zu früh und habe darum auch viele Misserfolge gehabt. Aber viermal, wenn ich was gemacht habe, war ich wieder einmal richtig. Und wenn ich richtig war, habe ich auch immer schönen Erfolg gehabt. Und es macht Spass, wenn man was verändern kann.
Gefloppt, wie man so schön sagt, ist zum Beispiel die Geschichte mit den Elektroautos.
Also, ich habe vorher Elektromobile mit Photovoltaik betrieben. Es war ein Flop. Ich konnte die Autos nicht verkaufen und die Nachfrage war nicht groß. Warum? Ich habe die Reichweite und einen höheren Preis vom Elektroauto war da, zumal nicht gegangen. Die Umweltfaktoren waren nicht so wichtig.
Aber aus diesem Misserfolg folgerte dann die Geschichte mit dem Kompogas. Seine Erfindung, Walter Schmid.
Und da habe ich mir überlegt, was haben denn unsere Vorfahren gemacht? Die haben dem Pferd Gras gegeben, dann haben sie 1 PS gegeben, Gras habe ich noch mehr, gibt mehr PS, da muss ich doch diejenige wieder rausholen. Die Wissenschaftler haben mir erklärt, dass das nicht geht, nur Monochargen und nicht so Mischabfälle aus der Zivilisation. Ich habe Küchenabfälle, Gras, Hühnermist, alles, was mir so im Buch beschrieben wurde, in einen Kübel rein, der aufgeheizt. Und immer mit dem Feuerzeug probiert, gibt es endlich mal Energie. Es hat einmal gegeben, eine riesen Sauerei hat es gegeben, es ist explodiert, da wusste ich, da ist Power drin, jetzt mache ich weiter.
Eine Riesensauerei und Power drin. Walter Schmid wusste, dass sich mit dem Kompogas ein Geschäft machen ließe. Aber mit den Widerständen hat er nicht gerechnet.
Ich war dann wie ein Ökopfarrer diesem Politiker nachgelaufen, aber eigentlich erfolglos. Und dann habe ich dann in Ottelfingen ein Infocenter gebaut und habe die Bevölkerung orientiert. Und da habe ich gesehen, die sind voll motiviert, die haben das auch verstanden und haben dem Politiker die Geschichte erzählt. Und der Politiker ist ja im Dienste des Bürgers und somit haben wir unsere Anlagen dann bald einmal gefüllt und heute hat es über 20 in der Schweiz.
über den Bürger, über den Endabnehmer etwas bewegen. Dass das funktioniert, hat Walter Schmid auch bei den ersten Minergiehäusern, die er gebaut hat, erfahren. Und er hat auch eine weitere Erkenntnis gewonnen. Dass es Erlebnisse braucht, gute Erlebnisse, wenn man etwas verändern will.
Ich habe mal ein Einfamilienhaus gebaut, ich war gut 20. Und das hat mich gestört, dass mein Ölbrenner in der Heizung läuft, wenn ich duschen will. Und da habe ich die ersten Kollektoren aufs Haus aufgestellt und somit war das Wasser wieder warm, aber nur brauche ich kein Öl mehr.
Und nun sitzt er da, Walter Schmid, vielleicht Mitte 60, schwierig zu sagen, weil er ein jugendliches Aussehen bewahrt hat, eine Unruhe, die ihn antreibt. Es ist auch die Unruhe des Unternehmers, der jedes Element seiner Umweltarena durchgerechnet hat. Die integrierte Solaranlage zum Beispiel, damit spart sich Walter Schmid die Abdeckung etwa in Form von Ziegeln und es ergibt sich...
Das Dach zahlt sich fast von selbst. Das heißt, wir haben ja Stromeinnahmen und in einigen Jahren wird der Strom auch teurer werden. Aber es ist ja ein integriertes Dach, das heißt, wir haben einen Wetterschutz, der würde mich auch kosten. Und jetzt habe ich einen Wetterschutz und gleichzeitig auch ein Sonnenkraftwerk. Und dann geht die Rechnung auf.
Und eine ähnliche Rechnung stellt Walter Schmid für die Heizung auf.
Ich brauche vielleicht noch 10% Energie. Das sind nur Pumpen, die mir das Wasser in diese Betonkonstruktion pumpen. Und dann kühlt sich der Beton ab und da gibt es an die Luft ab. Und dann wird das Erdreich wieder warm. Und dann nehmen wir im Winter mit einer Wärmepumpe diese Wärme wieder und machen den Beton wieder warm und somit ist dann wieder geheizt.
Nur noch 10% des sonst üblichen Energieaufwands für die Heizung dank Erdwärme. Das zahlt sich aus. Und selbst der CO2-freie Baustellenbetrieb zahlt sich letztlich aus. Zwar sind die Kosten für die alternativen Antriebe etwas höher, fürs Kompogas und für Biodiesel, und man muss den CO2-Ausstoß, der nicht vermieden werden kann, mit Klimazertifikaten kompensieren. Aber, sagt Walter Schmid,
wir bauen CO2-neutral, das kann jeder. Es kostet etwas mehr, aber es fördert natürlich mit den Kompensationen wieder Projekte, die sonst nicht in Angriff genommen werden.
Neue Gelder für neue Projekte dank Klimazertifikaten. Und man hat auch hier den Vorteil, dass man zu den Ersten gehört.
Man kann CO2-neutral bauen, auch der Betrieb kann CO2-neutral sein und das muss man zum Thema machen. Heute in 5 Jahren sprechen alle davon. Jeder, der baut, belastet die Umwelt und somit kann es etwas mindern.
Was bringen solche Pionierbauten wie die Umweltarena? Die Frage ging an Holger Wallbaum, Professor für nachhaltiges Bauen an der ETH Zürich.
Einer für mich der faszinierendsten Mechanismen, die wir einsetzen können, und gerade wenn wir auch über die Ebene der Planenden sprechen, der Architekten, der Ingenieure, sind es Leuchtturmprojekte wie der Eiffelturm, die uns in der Vergangenheit begeistert haben, und die Gebäude, die wir aus dem Mittelalter oder Altertum entsprechend auch kennen. Das sind immer wieder Gebäude, an die hergehalten haben, die diskutiert wurden, die ganze Entwicklungen eigentlich in Branchen angeregt haben und unterstützt haben.
Ein Bauen, an dem Zukunft erprobt werden kann. Zumal heute eine Reihe von Richtlinien, Empfehlungen, Analyseinstrumente vorliegen, mit denen die Umweltbilanz eines Baus schon von Anfang an errechnet und auch geplant werden kann.
Zum Beispiel der Bauteilkatalog, der maßgeblich vom Bundesamt für Energie auch mitfinanziert wurde, ist spezifisch für die Schweiz, gibt Ihnen eine Möglichkeit, einen Fingerprint sozusagen zu bekommen von den ökologischen Auswirkungen Ihres Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus. Es gibt auch andere Instrumente, die eher eine Checkliste darstellen, wie Empfehlungen der SIA Nachhaltigkeit im Hochbau, die SIA 112.1, oder auch andere Instrumente, die eingesetzt werden können.
Aber ganz klar ist, sagt der Experte für nachhaltiges Bauen, Holger Wallbaum, erst wenn der Staat mit klaren Vorgaben gleiche Bedingungen und das heißt auch gleich scharfe Bedingungen für alle schafft, erst dann werden die Maßnahmen auch greifen.
Der Staat hat meiner Meinung nach eine der wichtigsten Funktionen für eine nachhaltige Entwicklung, und zwar ist der Staat mit den politischen Akteuren, die Bundesämter, die Behörden, die öffentliche Hand, sie sind eigentlich die Advokaten von uns Menschen in der Gesellschaft. Und wenn sie diese Rolle, diesen Interessensausgleich zwischen ökologischer Stabilität, zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung nicht gewährleisten können, und das müssen sie, dann ordnen wir uns oder würden wir uns einem Primat der wirtschaftlichen Entwicklung unterordnen. Und das kann nicht im Sinne der Wirtschaft, der nachhaltigen Entwicklung sein.
Wenn das Gerät optimal auslässt und das 24 Stunden läuft, ist es viel besser, wenn man einschaltet oder ausschaltet. Wir haben das Real Life.
Bei der Umweltarena in Spreitenbach wird der Beweis erbracht, ökologisches, nachhaltiges, CO2-freies Bauen und ökologisches, nachhaltiges Betreiben einer Baute ist möglich. Auf der Baustelle, auf dem obersten Stockwerk, steht Walter Schmid, der Bauherr, und erläutert, wie er den Übergang von der Umweltarena zum benachbarten Shoppingcenter realisieren will, hinüber zum großen Einkaufsparadies, mit einer alten Stahlbrücke, die er günstig hat kaufen können.
Diese Stahlkonstruktion, die würde jetzt eingeschmolzen, braucht wieder Energie, aber wir nehmen sie zu. Und dann ist es für mich günstiger und gleichzeitig haben wir der Umwelt diese graue Energie nicht gebraucht.
Und auch der Stahl, der verbaut wird, auch der Stahl ist rezykliert.
Der größte Teil ist Recyclingstahl. Wenn man das so wünscht, bekommt man das mit einem kleinen Aufpreis. Genau dieselbe Qualität. Schweizer Qualität, vielleicht noch besser als chinesische.
Genauso wie der Beton, mit dem die Umweltarena erstellt wird, er wurde direkt aus dem Kies, das dem Aushub entnommen wurde, hergestellt. Walter Schmid, der immer etwas Neues angepackt hat in seinem Leben, ein First Mover, würde man sagen, er meint:
Ich glaube, es braucht etwas Idealismus, um etwas unternehmen. Und wenn man sich jetzt schon mit solchen Problemen in einer Firma rumschlägt, dann wird man auch sensibler dafür. Und die Leute profitieren und machen das zum Thema. Und das ist eigentlich die Ausgangslage, nicht dieser Bau allein, dass er CO2-neutral ist. Ich hoffe, wir bekommen Nachahmer.
Nachahmer, die aber, das ist klar, nicht vom Himmel fallen werden.
Sehen Sie die Energiegesetze und viele Gesetze, die gemacht werden, da hat es viele, die sind nicht begeistert davon. Aber die Mehrheit muss man begeistern können, der Rest muss halt dann mitmachen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.